Hier ist Panagiota Lakis von Jura-Examen stressfrei und heute geht es um einen juristischen Karlauer der letzten Jahre, nämlich mal wieder um die Kohl-Protokolle.
Ich bin Panagiota Lakis von Jura-Examen stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen.
Verschiedenen Entscheidungen in diesen Rechtssachen sind insofern interessant, erstens als sie Dinge und Sachverhalte, die durch die ganze Presse bis hin zur Tagesschau ihren Weg gefunden haben, juristisch zu beleuchten. Und in dieser Form merkt man sich juristische Inhalte immer besser, weil man die mit etwas verbindet, was auch das eigene Neugierde, Interesse geweckt. Und zum anderen sind darin Dinge angesprochen, die wirklich für jede Examenskandidatin und jeden Examenskandidaten relevant sind. Nicht so sehr nur, um die Kohl-Protokolle als solche wiedergeben zu können, sondern sie geben willkommenen Anlass, mehrere Dinge zu wiederholen. Und die letzten zwei Urteile des BGH, die vorerst letzten würde ich sagen, weil in einem Prozess zurückverwiesen wurde, bin ich mal gespannt, ob da noch einmal der BGH ran muss. Aber die vorerst letzten sind, ich glaube, jetzt vom 29. November gewesen. Und da geht es hauptsächlich um die Vererblichkeit eines Anspruchs auf Geldentschädigung. Und zum anderen um die Unterlassungsansprüche. Okay, aber lasst uns mal ein bisschen ausholen, damit wir uns einordnen, wie ich das ja immer in meinen Kursen so nenne. Was war denn hier passiert? Es geht um einen Rechtsstreit zwischen zu Lebzeiten dem Altkanzler Helmut Kohl, mittlerweile seiner Witwe und Alleinerbin Maike Richter-Kohl. Auf der Klägerseite sind Kohl und jetzt seine Witwe und auf der beklagten Seite sind drei Personen, nämlich ein Verlag und dann zwei Journalisten, hauptsächlich der Journalist Heribert Schwan und ich glaube auch gleichzeitig Historiker, der ist schon früher ein Ghostwriter gewesen von Kohl und Tilman Jens hat mit ihm zusammengearbeitet, ein anderer Journalist. Tilman Jens ist zwischenzeitlich verstorben. Im Hinblick auf ihn ist interessant, ich werde das hier nicht ausführen, aber gebe ich euch den Tipp zu wiederholen, was passiert, wenn mitten in einem Prozess der Beklagte stirbt. Okay, und wo wir mal auch dabei sein, wiederholt bitte auch, was passiert, wenn im Prozess der Kläger stirbt. Okay, also das ist das eine das lassen wir jetzt mal außen vor, um die Sache hier zu entschlacken. Und wir konzentrieren uns erst einmal in Sachen Schmerzensgeld auf den Prozess zwischen Kohl und Heribert Schwan. Und es geht um ein Buch, das Heribert Schwan unter seinem eigenen Namen, jetzt ursprünglich war er als Ghostwriter im Einsatz und als solcher hat er auch fungiert bei den Kohl-Memoiren. Aber er hat auch unter eigenem Namen ein Buch veröffentlicht, Vermächtnis, die Kohl-Protokolle. Darin sind sehr pikante Aussagen Kohls enthalten. Ich habe dieses Buch damals als Audiobuch erstanden und kann sehr gut nachvollziehen, dass sich Helmut Kohl dagegen wehren wollte. Diese Aussagen stammen alle aus oder angeblich, über die Wahrhaftigkeit wird auch zum Teil gestritten, aber sie stammen aus Gesprächen, die stattgefunden hatten damals zwischen Heribert Schwan und Helmut Kohl im Keller der Villa in Oggersheim. Und der Heribert Schwan hatte ein Tonbandgerät mitgehabt und Tonkassetten. Das waren alles seine und sie waren nie im Besitz von Kohl gewesen. Er hat das Tonbandgerät mitgebracht, er hat mitgeschnitten und er hat es dann mitgenommen. Und er hat sich danach und währenddessen auch noch eigene andere Aufzeichnungen gemacht. Und Heribert Schwan sagt, dass auf der Grundlage eben von diesen Ausführungen er dieses Buch Vermächtnis, die Kohl-Protokolle dann veröffentlicht hat. Und in diesem Buch zieht Kohl halt über andere Personen und Politiker, hauptsächlich der Zeitgeschichte her. Also sollte der das wirklich so gesagt haben, ist das wirklich etwas, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er das wirklich bewusst gemacht hat, dass halt er sozusagen in Kauf genommen hat, dass das so veröffentlicht wird. Okay, und dann irgendwann streiten sich Kohl und Heribert Schwan. Und ich glaube, das Stein des Anstoßes war, dass Heribert Schwan eine Biografie von Hannelore Kohl veröffentlicht hat. Die habe ich auch gelesen, beziehungsweise gehört als Audiobook. Auch bei der kann ich gut verstehen, dass Kohl danach not amused war. Und jetzt enden diese Gespräche und Kohl verlangte die Tonbänder heraus und sämtliche Aufzeichnungen. Und das Schwierige ist jetzt, dass nie ein ausdrücklicher Vertrag zwischen Schwan und Kohl abgeschlossen wurde. Einen ausdrücklichen Vertrag hatte Kohl mit dem Verlag geschlossen und der Verlag mit Heribert Schwan, aber Kohl und Heribert Schwan haben nie einen ausdrücklichen Verlag geschlossen. Und aus diesem Grunde wurden zuerst bei der Frage, ob die Tonbänder jetzt herausgegeben werden müssen, wurde das versucht, auf sachenrechtlicher Ebene zu betreiben, indem man, und das ist eine ganz pfiffige Sache, über 950 gegangen ist, Verarbeitung und Entstehung von Eigentum bei dem Hersteller einer neuen Sache. Und so war das ursprünglich aufgezogen worden in den Instanzen. Der BGH hat aber diesem sachenrechtlichen Approach eine Absage erteilt, hauptsächlich aus dem Einstiegsgrund, dass durch das Besprechen des Tonbandes bereits keine neue Sache entstanden ist. Und wenn bereits keine neue Sache entstanden ist, dann kommt eine Anwendbarkeit des 950 nicht in Frage. Ich erinnere daran, dass der 950 nicht nur wenn zwei bereits physische Sachen miteinander so verbunden werden, dass das eine Verarbeitung ist, gilt, sondern auch, wenn die Oberfläche bearbeitet wird. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man Papier beschreibt. Aber bei den Tonbandaufnahmen entsprach es ständiger Rechtsprechung und der ist der BGH auch gefolgt, dass weil die auch nicht dauerhaft ist, sondern man diese Beschreibung, diese Aufnahme löschen kann und wieder neu bespielen kann, das Band, dass also ein bespieltes Band keine neue Sache ist im Vergleich zu einem Band, das noch nicht bespielt wurde. Und damit war der nächste Punkt überhaupt nicht mehr anzusprechen, nämlich wer denn dann Hersteller im Sinne des Paragraphen 950 gewesen wäre. Und das wäre noch einmal eine große Schwierigkeit gewesen, zu schauen, dass Hersteller eben im Sinne dieser Vorschrift, die nach der Verkehrsanschauung letztlich beurteilt wird in der Regel, dass der Hersteller Helmut Kohl sein sollte. Aber der BGH hat das gleiche Ergebnis, nämlich dass Kohl Herausgabe verlangen konnte, obwohl er nicht Eigentümer geworden ist der Tonbänder, hat das der BGH auf anderen Wege zustande gebracht. Er hat einen konkludenten Auftragsvertrag gesehen zwischen Heribert Schwan und Kohl. Und nach dem Ende dieses Auftrages entsteht der Anspruch aus 667 auf Herausgabe desjenigen, dass man zur Ausführung des Vertrages erlangt hat vom Geschäftsherrn. Geschäftsherr war Kohl, Geschäftsführer war Heribert Schwan. Und diese Aufzeichnungen quasi hatte er erlangt. Und ich habe mich damals schon gefragt, warum man das so aufzieht und nur so. Denn Heribert Schwan hatte zwar herausgegeben, die ursprünglichen Bänder, direkt schon nach dem erstinstanzlichen Urteil, dass er sachenrechtlich aufgezogen hatte, obwohl er in Berufung gegangen ist. Im Prolog aber dieses Buches sagt er offen, dass er dafür gesorgt hat, dass Kopien überall so verteilt sind, dass eben sie sozusagen für die Ewigkeit auf jeden Fall erhalten bleiben werden. Und wir hatten damals diese Entscheidung besprochen im Examensvorbereitungskurs in Saarbrücken. Und da habe ich schon gesagt, mich wundert, dass man das nicht anders aufgezogen hat. Ich hätte das nämlich ganz anders aufgezogen. Wenn mir jemand ein Buch veröffentlicht über mich und mit wörtlichen Zitaten von mir, das mich in einem ungünstigen Bild erscheinen lässt, dann gäbe es doch als Mittel der Wahl eine ganz andere Anspruchsgrundlage. Und da haben wir im Kurs dann ziemlich schnell ermittelt, dass natürlich ein Anspruch aus Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in Frage käme. Und der wurde tatsächlich dann auch später zugrunde gelegt, und zwar jetzt dann nicht nur gegenüber Heribert Schwan, sondern auch gegenüber dem Verlag und auch gegenüber dem mittlerweile verstorbenen Jens Tillmann, der auch zusammengearbeitet hat an der Fertigstellung des Buches. Dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht ist geschützt im Grundgesetz, und um seinen Schutz nicht leerlaufen zu lassen, wird es zum einen über Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche analog 1004 geschützt und zum anderen auch deliktisch als sonstiges Recht im Sinne des 823 Absatz 1 BGB. Und dieser zweite Rechtsstreit, da man die Herausgabe bereits über Auftrag gefahren hat, war der deliktische Anspruch der nächste. Warum? Weil der dann auch eine Geldentschädigung, auch Schmerzensgeld genannt, geben kann. Und in diesem Rahmen konnte man dann auch an die anderen zwei Personen, nicht Personen, einer war eine Person, das andere ist eine juristische Person, ein Verlag, und die dann über den Paragraphen 830 über die Verantwortlichkeit von sogenannten Mittätern. Okay, das lassen wir jetzt mal außen vor und kehren wieder jetzt zu dem einfacheren Bereich der Geldentschädigung gegenüber dem Anspruch gegenüber Heribert Schwan. Und da hatte tatsächlich zu Lebzeiten von Kohl ein Gericht, dem also eingeklagt hatte, der 5 Millionen Euro und ihm wurden zugesprochen 1 Million Euro. Das ist etwas, was wir bisher in Deutschland noch nie gehabt haben. Schmerzensgeld war immer ein Stiefkind, obwohl ich in den letzten Jahren beobachte, dass immer mehr Prozesse gehen um Schmerzensgeld und die Beträge werden auch langsam höher. Und wir haben zum Beispiel damals bei Kachelmann, nach seinem Freispruch hat er erstritten gegen die Person, die ihn angeklagt hatte, 400.000 Euro D-Mark, 400.000 D-Mark, so, Quatsch, 400.000 Euro, herrlich, nee, das war noch nicht zu D-Mark-Zeiten. Und ich glaube, das war bisher der höchste Betrag, den wir kannten. Jetzt 1 Million Euro, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und dann ist er in Berufung gegangen, Heribert Schwan, und während dieses Verfahrens ist Kohl verstorben. Und beerbt wurde er durch seine Witwe und Alleinerbin Maike Richter-Kohl. Jetzt führte Maike Richter-Kohl diesen Prozess fort und es gelangte erstmal und es gelang der Prozess bis zum BGH und der Bundesgerichtshof bestätigt die Annahme des Oberlandesgerichtes, dass diese Geldentschädigung nicht vererbbar ist, und zwar selbst dann nicht, wenn in erster Instanz sie zugesprochen wurde, aber der Anspruchsinhaber, der Kläger, verstorben ist, bevor das Urteil rechtskräftig geworden ist, wie das im Fall von Kohl war. Begründen tut das der Bundesgerichtshof damit, dass die Funktion des Geldentschädigungsanspruchs bei Verletzung des APR in casu eine Genugtuungsfunktion hat und eine solche Genugtuung sei nicht mehr denkbar nach dem Tod des Anspruchsinhabers, auch dann nicht, wenn er bereits den eingeklagt hat, aber verstorben ist, bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Grundsätzlich, dass der Anspruch als solcher nicht vererblich ist, dem stimme ich voll zu, im Hinblick darauf, ob man den überhaupt geltend macht. Im Hinblick auf die Frage, ob, wenn, wie hier, wenn er bereits rechtshängig gestellt wurde, ob er dann auch nicht vererblich ist, habe ich relative Bauchschmerzen, muss ich wirklich sagen. Denn das erinnert mich an andere Konstellationen, halt zum Beispiel, wo es relevant wird, ob jemand bereits einen angestoßen hatte, einen Prozess. Zum Beispiel bei der Frage des Erbteils eines Ehepartners, wo es relevant wird, ob zu Lebzeiten ein Scheidungsantrag rechtshängig gemacht wurde. Ich kann, wie gesagt, sehr gut verstehen, weil gerade das mit dieser Genugtuung, ob man die wirklich braucht oder ob man nicht sagt, ist gut jetzt, ich muss nicht nochmal sozusagen drauflegen, das sollte auf jeden Fall demjenigen, dessen APR verletzt wurde, sollte ihm überlassen werden, ob er den Anspruch geltend macht oder nicht. Aber wenn er den bereits eingeklagt ist, bin ich persönlich der Ansicht, dass man den durchaus beibehalten müsste, dass der dadurch dann auch vererblich wird, weil eben ich auch nicht den Unterschied dazu sehe, wie wenn der jetzt am nächsten Tag nach Rechtskraft verstorben wäre. Wo ist denn der Unterschied? Dann müsste man konsequent ja sagen, das ist Geld, das nie den Erben zustehen wird. Das sagt man ja mit gutem Grunde nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Vererblichkeit des Anspruchs als solche, materiellrechtlich, dass die nicht gegeben ist, dem stimme ich voll und ganz zu. Dass das auch ausnahmsweise hier nicht der Fall sein soll, dem stimme ich nicht zu. Und ebenfalls halte ich die Höhe für völlig unangemessen, aber da hatte, vielleicht könnte man in solchen Fällen sogar die Höhe auch, anpassen, die Höhe nicht im Verhältnis zu dem Fall. Die Maike Richter-Kohl macht ja nicht geltend, dass sie selbst sozusagen eine Ehrverletzung qua Assoziation dadurch erlitten hat. Rechtlich kann sie das ja nicht. Deswegen, nee. Also der Betrag wäre, wie wenn Helmut Kohl weiter prozessieren würde, aber auch da halte ich 1 Million Euro für viel zu viel. Ich sag's offen. Aber das ist eine Frage, da werden wir heute keine Antwort finden. Für unsere Zwecke reichte zu erkennen, erstens, in welchem Setting das alles entstanden ist. Zweitens, warum dieser Anspruch nicht zugesprochen wurde und was der Unterschied ist zwischen einem Schmerzensgeld und einem normalen Schadensersatzanspruch. Und dann halt, dass grundsätzlich eben dieser Unterschied dazu führt, dass eine Vererblichkeit nicht besteht. Und der letzte Punkt, ob das auch dann gilt, wenn er eingeklagt wurde zu Lebzeiten, da kann man drüber streiten. Aber das ist immer am Ende eines Rechtsgutachtens. Und das sind immer ungefährliche Bereiche, weil man dadurch dann nicht zu befürchten hat, dass ein ganzer Lösungsweg ganz anders dann geht, als man das ursprünglich, als der Aufgabensteller ursprünglich ersonnen hatte. Das andere Verfahren, die andere Entscheidung, werde ich jetzt hier nur ganz kurz anreißen. Sie bringt aus meiner Sicht nichts Neues. Da geht es eben um Unterlassungsansprüche und da hat man darüber gestritten, ob Unterlassungen nur Wortzitate oder auch das sinngemäße Weitergeben betreffen. Ganz zu Recht hat der BGH gesagt, ich weiß gar nicht, wie man auf eine andere Idee kommen kann, dass wenn die Aussage als solche mein APR-Rechte bei Veröffentlichung verletzt, dann tut sie das nicht nur dann, wenn ich wörtlich zitiert werde, sondern auch dann, wenn das sinngemäße weitergegeben wird. Trotzdem, ich habe beide Entscheidungen angefordert. Die Gründe liegen noch nicht vor. Vielleicht ergibt sich dann aus dem ausführlichen Urteil etwas mehr als aus der Pressemitteilung. Aber aus meiner Sicht ist das ziemlich straightforward, das andere. Okay, damit haben wir diese Kohl-Protokolle jetzt ein bisschen kennengelernt und verstanden, worum es geht. Zwei Hauptbereiche geben die Anlass zu wiederholen. Das eine ist, obwohl das mittlerweile nicht für die Kohl-Protokolle relevant ist, aber ursprünglich trotzdem Anlass zur Wiederholung, die Verarbeitung und Entstehung einer neuen Sache, insbesondere auch, dass man erkennt, diese Variante der Oberflächenbearbeitung, die ein zweiter Fall ist, der bei 950 auch zur Anwendbarkeit des 950 führen kann. Und dann auch den Komplex des Schmerzensgeldes sich nochmal anschauen, aber noch mehr sich anschauen, wie prüfe ich sauber eine APR-Verletzung. Da haben wir nämlich Besonderheiten bei der deliktischen Prüfung, dass wir auch eine Abwägung machen müssen mit anderen grundrechtlich geschützten Positionen, insbesondere zum Beispiel das Recht auf Meinungsfreiheit oder auch auf Pressefreiheit. Und wo man das macht, das kann man machen, entweder bei der Haftungsbegründung, ob überhaupt das APR verletzt wurde. Denkbar ist es auch bei der Rechtswidrigkeit vorzunehmen. Also da, dass man sich ein bisschen fit macht, wie prüfe ich sauber ein APR? Und dann, ich habe es am Anfang gesagt, auch guck doch mal rein, was passiert, wenn der Kläger stirbt, was passiert, wenn der Beklagte stirbt in einem Zivilprozess. Ja, das waren die Hauptdinge, würde ich sagen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und sage mal, bis nächste Woche. Hat dir diese Audiospur, aber vor allem die Art, wie ich an Jura herangehe, gefallen? Dann stehen deine nächsten Schritte fest. Abonniere diesen Podcast, unter Umständen auch meinen YouTube-Kanal, aber vor allen Dingen meinen Newsletter und den Zugang hierzu findest du auf juraexamen-stressfrei.de. Warum du das tun solltest? Weil du hier auf dem Laufenden bleibst, auch und gerade im Hinblick auf den Mitgliederbereich, den ich gerade launche, wo du in Form von Kursen allerlei Videos findest zum Zivilrecht. Du findest zum Beispiel einen Online-Kurs bereits Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, wo der Fokus immer darauf steht, dass du verstehst, worum es geht, warum die Regelungen so sind, wie sie sind. Und natürlich werden wir uns auch mit den einzelnen Problembereichen befassen. Ich freue mich auf dich.